Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Wir betrachten 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 8. Mit Gottes Hilfe wollen wir dieses Wort verstehen. Es wirkt zunächst einmal sehr historisch, was da geschehen ist, worauf der Apostel Paulus und seine Mitschreiber Bezug nehmen. Aber es ist auch für uns sehr aktuell. Und so werden wir jetzt diese Worte hören. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern, obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden, unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspricht nicht dem Irrtum, noch unlauteren oder unreinen Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern so, wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll, also das heißt das Ansehen geltend machend, hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll oder gütig in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Soweit das Wort Gottes. Der Zusammenhang geht noch weiter, aber den Rest wollen wir heute Abend betrachten. Aber hier habe ich die Überschrift gegeben, Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Ja, warum Wahrheit und Liebe? Wir sehen, wie der Apostel schreibt und seine Mitarbeiter Silvanus und Timotheus. Sie haben mit lauterem, mit reinem Herzen, gereinigtem Herzen, mit Gottes Hilfe und bester Kraft versucht, die Wahrheit zu sagen. Kein listiger Betrug, keine falschen Absichten, keine Geldgier oder ähnliches, auch keine Schmeichelei, auch nicht Ehre von Menschen genommen, sondern wirklich die Wahrheit, wie der Herr sie ihnen aufgegeben hat, weiterzusagen. Und nichts als die Wahrheit, wie man ja auch vor Gericht sagt. Ja. Und so ist es aber hier in Wirklichkeit. Christen können wirklich in der Wahrheit wandeln, weil die Wahrheit, die persongewordene Wahrheit Christus, in ihnen lebt, in uns lebt, sodass wir wahrhaftige Jünger des Herrn sind. Und gleichzeitig gibt es keine echte Wahrheit ohne Liebe. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Wir wollen die Wahrheit in Liebe sagen, so lesen wir auch im Epheserbrief. Heute ist es oft so, es gibt manchmal Richtungen, die sagen, wir sagen die Wahrheit, aber es ist so lieblos, dass es die Leute abschreckt. Und andere sagen, wir lieben alle Menschen, aber sie sagen nicht mehr die Wahrheit. Kennt ihr diese beiden Extreme? Was ist richtig? Nun beides zusammen. Keine Abstriche an der Wahrheit des Wortes Gottes machen und das gleichzeitig so sagen, dass es die Herzen der Menschen erreicht durch diese Liebe. Und so wollen wir jetzt betrachten im Einzelnen, was der Apostel und seine Mitarbeiter hier schreiben. Vers 1. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war. Wenn wir in eine Gemeinde gehen, zum Beispiel Besuche machen oder auch predigen, so wie ich das öfters mache, dann ist immer mein Gebet, Herr, lass es nicht vergeblich sein. Schenk, dass diese Zeit dort in der Ewigkeit wiedergefunden wird, dass der Same deines Wortes ausgestreut werden konnte, dass Menschen ihr Leben dir geben, dass die Gläubigen gestärkt werden. Und das war auch das Bestreben der Apostel und Jünger, dass dieser Eingang nicht vergeblich war bei den Thessalonichern. Und er war nicht vergeblich. Wir haben schon gehört in Kapitel 1, wie viel Dankbarkeit die Schreiber dieses Briefes empfinden dürfen für die Frucht, die bei den Thessalonichern ausgesät wurde und durch sie weitergegeben worden ist, auch an andere Städte und Dörfer außerhalb dieser großen Hauptstadt in Griechenland. Der Eingang war nicht vergeblich, aber er war auch nicht einfach. Das hören wir in Vers 2. Da kommt ja jetzt gleich das Leiden. Hier heißt es, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Da müssen wir auch einen kurzen Blick tun in der Apostelgeschichte. Und zwar ist das beschrieben in Apostelgeschichte 16. Ich lese das jetzt nicht vor, das wäre jetzt eine Bibelarbeit für sich, aber kurz zusammengefasst. Nun, der göttliche Ruf nach Mazedonien, komm herüber und hilf uns, hat den Apostel erreicht. Und dann setzen sie den Fuß auf das heutige Griechenland, Mazedonien und Achaia hieß es damals, Nordgriechenland und Südgriechenland. Und zunächst kamen sie also dann nach Mysien, Troas und dann nach Mazedonien und da in Philippi haben sie praktisch europäischen Boden betreten. So fuhren wir denn mit dem Schiff von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und am folgenden Tag nach Neapel und von dort nach Philippi, bedeutendste Stadt jenes Teils Mazedoniens. Apostelgeschichte 16, Vers 11 und 12. Und da trafen sie ja am Fluss, der heißt Gangites, zunächst einmal eine Gruppe von Frauen, die Purpurkrämerin Lydia aus der Stadt Thyatira, und was allerdings in Kleinasien liegt, ja, die war auch hinübergekommen. Und das sind die Ersten, die gläubig werden und getauft werden, praktisch auf europäischem Boden. Sie kamen ja von Kleinasien dann herüber nach Europa. Also ein historischer Schritt, weltgeschichtliche Bedeutung. Der christliche Glaube kommt jetzt auch nach Europa. Und dann aber kommt der Widersacher. Der Widersacher schläft ja nicht. Wo der Same Gottes ausgestreut wird, das Wort des Gottes, da macht sich der Feind sehr schnell auf, um hier zu schaden, ein Durcheinander zu machen, scheint fromm aufzutreten. Und so kommt auch hier in Philippi sehr bald eine Magd mit einem Wahrsagegeist, also ein dämonischer Geist. Die sagt zwar die Wahrheit, aber ist trotzdem ein falscher Geist. Auch das kann passieren. Satan tarnt sich als Engel des Lichts. Die folgte Paulus und uns nach, heißt es hier, schrie und sprach, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Hat gestimmt, aber nicht aus dieser Quelle, bitte. Wir wollen nicht uns von okkulten Mächten irgendwie hofieren lassen. Und die Apostel tun auch das Richtige und die Boten. Und da heißt es, und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Und was passiert jetzt? Die Magd war nicht allein. Die hatte Herren, die Geld verdient haben mit ihrer Wahrsagerei. So wie es auch heute ist, im ganzen Gebiet des Okkultismus, der Esoterik, wird viel, viel Geld gemacht. Aus finsteren Quellen. Lass dich nicht darauf ein. Und dann heißt es, als ihre Herren sahen aber, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz in die obersten der Stadt. Und dann werden sie schließlich gefangen genommen, ins Gefängnis gesperrt. Ich denke, viele kennen das, wo sie dann singen zur Mitternacht und die Türen aufgehen, als sie gebetet hatten. Und die Fesseln wurden gelöst bei allen Gefangenen. Der Kerkermeister erwacht und denkt, die Gefangenen sind entflohen. Er will sich schon das Leben nehmen und dann sagen, Paulus und Silas, tu es nicht. Sie, wir sind alle hier. Und dann fragt er ja in voller Bewegung, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren, also alle, die das verstehen konnten. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht, wusch ihnen die Striemen ab und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Also die das Wort gehört hatten, so ist der Zusammenhang nicht. Von Säuglingen ist da nicht die Rede. Und er führte es in sein Haus, setzte ihn ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Und so war das dieses Leiden, aber auch das wunderbare Eingreifen Gottes in Philippi geschehen. Und das ist Vers 2, nicht? Jetzt sind wir wieder am 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 2, wo ja der Apostel schreibt, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden, unter viel Kampf. Seht ihr, wenn wir das Evangelium verkündigen, es geht nicht ohne Kampf. In Pforzheim haben wir jetzt die Situation, machen wir ja schon 11 Jahre Missionsstände, fast jeden Monat. Es war viele Jahre relativ unangefochten. Das Hauptproblem waren immer die Zeugen Jehovas, mit denen wir manchmal verwechselt wurden, wo die Leute dachten, naja, alle, die da rausgehen, das müssen ja Zeugen Jehovas sein. Und gesagt, nein, mit denen haben wir nichts zu tun. Wir sind wirkliche Christen, die nach der Bibel leben möchten, aus verschiedenen Gemeinden auch. Und wir sind keine Sekte. Und heute gibt es aber auch, auf der einen Seite diese ganz liberalen Kräfte, die gab es schon immer, aber jetzt auch noch Christopher Street Day auf der einen Seite, das hatten wir jetzt gerade vor eineinhalb Wochen. Und auf der anderen Seite haben wir diese radikale Sekte, die, stand in der Zeitung so zu lesen, sie wollen die Todesstrafe einführen, zum Beispiel für Homosexuelle und so weiter. Und das macht Stimmung gegen Christen. Das heißt, guck mal, wie radikal die sind, die wollen, dass Leute wieder getötet werden, alttestamentliches Gesetz. Und die erkennen nicht, dass der Herr Jesus gerade für unser aller Sünde gestorben ist und die Strafe bezahlt hat. Wir wollen die Leute einladen, umzukehren, das natürlich. Aber Todesstrafe im Neuen Bund in dieser Weise, wie wenn Jesus nicht gekommen wäre, das halte ich für eine falsche Auslegung. Aber mit solchen Gruppen wird man dann manchmal auch in einen Topf dann schon geworfen. Da kam die Presse, habt ihr was mit denen zu tun? Habe gesagt, nein, die bekämpfen ja auch uns Christen. Die stellen zum Beispiel mich, Lothar Gassmann, im Internet mit Teufelshörnern da und Pharisäergewand, die Schande von Pforzheim, gibt es ein Video, solche Dinge. Du bekommst es auch nicht aus dem Netz. Ich habe auch schon mal gesagt, dürfen die mich so verleumden? Nun, ich leide das um des Herrn willen. Ich habe in dieser Sache ein gutes Gewissen, aber nun, so geht es heute zu. Also man hat Kämpfe von der linken Seite und von der extrem rechten Seite, will ich es mal sagen, also von allen Seiten. Und trotzdem wollen wir hier weitermachen, so wie es auch der Apostel Paulus und seine Mitstreiter getan haben, in Thessalonich zum Beispiel dann auch. Unter viel Kampf. Und bist auch du, frage ich jetzt euch, bist du auch du bereit, für Jesus zu leiden, die Wahrheit zu sagen, nicht zu schweigen, dich nicht einschüchtern zu lassen? Ja, und auch die Frage, lässt du dich nicht entmutigen und stumm machen? Wir wollen ja keine stummen Hunde sein, sondern fröhliche Zeugen der rettenden Botschaft des Evangeliums. Und genauso steht es auch hier, mit Freudigkeit in unserem Gott gewannen. Wir gewannen dennoch Freudigkeit, und zwar nicht selber, sondern in unserem Gott, in seiner Kraft, nicht in unserer, euch das Evangelium Gottes zu verkünden, aber eben unter viel Kampf. Vers 3. Denn unsere Verkündigung, da steht das Wort Paraklesis, das kann auch Ermahnung heißen, entspricht nicht dem Irrtum, Ekplanes griechisch, noch unlauteren Absichten griechisch, ex akatharsias, das heißt aus unreinen Dingen heraus. Katharis, wenn jemand Katharina heißt, das heißt eigentlich die Reine. Katharsis ist die Reinigung und akatharsia ist die Unreinheit, also das Gegenteil von Reinheit. Also aus Unreinheit, unreine Motive. Und auch nicht geschieht die Verkündigung in listigem Betrug. En dolo. Dolos ist List oder Heimtücke, durch Heimtücke. Nun, was heißt das? Gibt es überhaupt eine solche Verkündigung, die dem Irrtum entspringt? Oder unlauteren Absichten und listigem Betrug? Ich denke, oh ja, leider gibt es das. Nun, Irrtum, das ist, würde ich sagen, zwar auch sehr schlimm, aber von den dreien, vielleicht noch das Harmloseste, denn irren können wir uns alle und deshalb sollten wir auch korrekturbereit sein und es auch korrigieren lassen. Ich durfte mehrfach in meinem Christenleben, was jetzt schon über 40 Jahre dauert, wo ich mit dem Herrn wandle, mich schon mehrfach korrigieren lassen und ich bin dankbar dafür. Immer wieder durfte ich dazulernen, da habe ich noch geirrt und bestimmt gibt es auch jetzt Dinge, wo ich auch irre, weil als Menschen können wir nicht alles verstehen. Aber wichtig ist, dass wir das zentrale Heilsereignis am Kreuz auf Golgatha, den Sieg Jesu, verstehen und weiter verkündigen. Die typischen Fragen, wo es endlose Diskussionen zwischen Christen gibt, kennen wir ja alle. Ich habe gestern einige genannt. Wann ist die Entrückung? Kann ein Christ wieder verloren gehen oder nicht? Lauter solche Fragen. Da wollen wir auch barmherzig sein. Wichtig ist, dass wir dem Herrn nachfolgen von ganzem Herzen. Das ist das Entscheidende. Und nicht über solche Dinge endlos Diskussionen führen. Das bringt überhaupt nichts. Kann oft sogar ein Ablenkungsmanöver des Feindes sein. Dass nur durch Leute intellektuelle Diskussionen führen über irgendwas, aber nicht bereit sind, wenn der Herr kommt und auch nicht bereit sind, ihm von Herzen nachzufolgen. Also Irrtum kann es geben. Wenn ich aber bewusst Irrtümer weitergebe, dann werde ich schuldig. Wenn ich es aber nicht weiß, besser in dem Moment, dann möge der Herr barmherzig sein. Aber die Apostel konnten aus Gründen, ich sage jetzt einfach mal die Apostel, Paulus und seine Mitstreiter, in der Einfachheit halber ist einfach die Apostel, die können von ehrlichem Herzen sagen, sie haben nicht aus dem Irrtum Dinge verkündigt, sondern das, was ihnen ganz klar war, durch den Herrn. Und dann schon gar keine unlauteren Absichten. Unreinheit. Prüfst auch du deine Motive, wenn du etwas tust als Christ, wenn du das Wort verkündigst oder als Christ lebst und Zeugnis gibst? Was wäre eine unlautere Absicht? Nun, nachher kommen noch Beispiele, zum Beispiel, dass man damit Geld verdient. Ja, ich habe auch einen Büchertisch draußen, aber das ist jetzt nicht mein eigentliches Ziel, da viel Geld zu verdienen, sondern es geht darum, auch hier eine nach bestem Wissen und Gewissen bibeltreue Auslegung weiterzugeben, auch eine Warnung vor Zeitströmungen. Also, wenn ich jetzt alle Dienste einfach nur um des Geldes willen tun würde, dann wäre es eine unlautere Absicht. Es gibt aber auch die Aussage, der Arbeiter ist seines Lohnes wert, auch das wollen wir nicht vergessen. Die Bücher müssen auch gedruckt werden, es gibt Reisekosten und so weiter. Aber das sollte nicht im Vordergrund stehen, sondern allein das Wort Gottes und die Liebe zu den Menschen. Oder unlautere Absichten können auch sein, Seelen an sich zu binden, dass Menschen psychologisch an andere Menschen, vielleicht auch Christen, gebunden werden, Prediger, die Menschen von sich abhängig machen. Das wäre eine unlautere Absicht. Da gibt es leider viel, viel Sünde, auch in christlichen Kreisen, bis hin zu sexuellen Sünden. Sowas möge der Herr verhindern. Oder sich einen Namen zu machen, selber groß dazustehen vor den Menschen. Auch das ist eine unlautere Absicht, wo jeder von uns sich immer wieder prüfen muss. Da ist man manchmal in Zwiespalt, wenn man einen YouTube-Kanal hat, sage ich ganz ehrlich. Ich habe schon überlegt, ob das alles wieder zu löschen und so, wenn Leute dann zur Prediger nachfolgen. Ich höre nur Lothar Gassmann, ich höre nur Roger Liebe, ich höre nur Karl-Hermann Kaufmann. Ich sage immer, hört am besten von allen, damit ihr nicht auf einem euch festlegt und prüft und vergleicht, ja, wenn ihr das schon macht. Aber am besten ist, lest selber das Wort Gottes. Wenn man nur noch irgendwelche Prediger anhört oder irgendwo hinfährt, weite Strecken, und nicht mehr selber die Bibel liest, das kann auch sehr gefährlich sein. Prüfet alles und das Gute behaltet. Ich bin kein Freund eines Predigertourismus. Und Gemeinde sollte immer möglichst vor Ort sein. Wenn da keine bibeltreue Gemeinde ist, dann zieht konzentrische Kreise und fragt euch, wo die nächstmögliche bibeltreue Gemeinde ist. Ja. Zum Beispiel, wenn man jetzt in Stuttgart wohnt, erstmal in Stuttgart gucken, dann außenrum und dann fährt man erst weiter, wenn da wirklich nichts ist. Das ist nur als Beispiel jetzt. Ja. Genauso in Pforzheim oder anderen Städten. Gemeinde sollte natürlich immer zuerst vor Ort sein, aber leider gibt es an vielen Orten, gerade auch kleineren Orten, praktisch, ja, ich will nicht drüber urteilen, aber keine Gemeinde, die wirklich das Wort Gottes im Neuen Testament wirklich noch ernst nimmt oder ganz ernst nimmt, in allen Punkten ernst nimmt. Werden Abstriche gemacht in der Schöpfungsfrage, in der Frauenfrage, in den Endzeitfragen, in der Frage der Nachfolge und da ein Abstrich und dort, und das ist einfach traurig. Möge der Herr Umkehr schenken. Und listiger Betrug wird genannt. Das ist natürlich ganz schlimm, wenn es solche Leute gibt, die andere betrügen wollen. Und da geht es natürlich hauptsächlich um Geld. Nicht? Dass sie den Leuten an die Tasche wollen, dass die Kollektenpredigt länger ist als die eigentliche Predigt. Kollekte, wisst ihr, was das ist? Geld sammeln. Und dann sogar ungläubige Leute auf der Kante stehen und geben sich als fromm aus, um den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Das wäre listiger Betrug. Nein, alles das haben die Apostel nicht getan. Sondern, so heißt es in Vers 4, so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Der Herr begabt und der Herr bevollmächtigt. Und dann dürfen wir das auch so ausführen, wie der Herr die Gaben verteilt hat. Wenn du eine Gabe von Gott bekommen hast, dann setze die auch ein. Nur dann bist du auch gehorsam. Bete darum, prüfe, wo deine Gabe liegt. Nicht jeder kann oder sollte predigen, aber wenn du die Gabe hast, als Bruder von einer Gemeinde zu predigen, dann tue es. Die Schwestern können Frauenstunde, Kinderstunde machen. Und manche hat die Gabe zu singen, setze auch ein. Klavier zu spielen. Das sind jetzt auch natürliche Gaben. Es gibt aber auch geistliche Gaben, auch zum Beispiel die Gabe der Geisterunterscheidung, die Gabe auch des Gebens, der Barmherzigkeit, des Leitens, des Dienens. Da gibt es auch diese spektakulären Gaben, die möchte ich jetzt hier nicht anschneiden. Das ist das Thema, das ist ein großes Thema. Wenn Sprachengabe, dann nur mit Auslegung, so sagt die Bibel, und es soll verständlich in der Gemeinde zugehen. Nur ein Satz dazu. Ja, also das sind solche Dinge. Können wir gerne noch drüber reden. Also, prüfe, welche Gaben du hast, natürliche Gaben, die du so als Mensch hast. Ja. Mancher rechnet besser, anderer schreibt besser oder singt besser, ist handwerklich begabt. Oder auch diese geistlichen Gaben gemäß 1. Korinther 12 bis 14 zum Beispiel. Oder Römer 14. Auch 12 bis 14. Ja, also, dann setze das auch ein. Und dann wiederum, nicht als solche, so heißt es weiter, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft, der unser Innerstes sieht. Die Gefahr ist ja groß. Wir alle wollen ja vor Menschen uns nicht unbeliebt machen eigentlich. Das ist unsere Natur. Wir wollen möglichst keine Feinde haben. Und darf ich das jetzt sagen? Darf ich diese Sache ablehnen, die sie mir aufzwingen wollen? Das ist ein aktuelles Thema der letzten Jahre gewesen. Mache ich mich da nicht unbeliebt, zum Beispiel bei der Regierung oder bei meinen Nachbarn oder in der Gemeinde? Schauen wir da auf Menschen oder schauen wir, was der Wille Gottes ist, ist die Frage. Predige ich nur so, dass ich ja nicht anecke? Oder, ich habe es auch letzten Sonntag in unserer Gemeinde getan, lege ich im Auftrag Gottes den Finger auf Wunden, die sich in die Gemeinde einschleichen, Dinge, die nicht gut sind, vielleicht Stolz, Eitelkeit, kein Missionseifer mehr. Ganz ehrlich, damit haben wir in unserer Gemeinde auch zu kämpfen. Und vielleicht auch in eurer. Geht eure Gemeinde noch auf die Straße? Ja, schüttelt manche in den Kopf. Ich habe letzten Sonntag gesagt, auch unsere Gemeinde, das sind auch nur wenige, die auf die Straße gehen, leider. Eine Gemeinde, die keine Mission mehr treibt, ist geistlich tot. Da fehlt die Frischwasserzufuhr. Man kreist dann irgendwann nur noch um die eigenen Probleme. Und dann gibt es Spaltungen und dann ist der Tod im Topf. Anstatt dass du ja, die frohe Botschaft weitergibst, dass der Geist Gottes wirken kann, auch nach außen, unerrettete Seelen gewonnen werden. Dann kommen die Sachen, ich kann nicht gut reden, ich kann nicht gut Deutsch, wir haben so Angst, in Russland durfte man nicht auf die Straße und was man alles dann hört. Ich will über niemanden urteilen, ja, die machen andere wunderbare Dienste, aber ich sage, Mensch, schau doch nicht auf die Menschen und Menschenfurcht, sondern was der Herr dir zeigt. Und er möchte, dass jeder Christ eigentlich ein Evangelist ist. Es muss nicht auf der Straße sein, wer es gar nicht kann, der kann es auch im Freundeskreis weitersagen, im Bekanntenkreis. Jesus Christus ist dein Retter und dein Herr. Nimm ihn in dein Herz auf, dann bist auch du gerettet. Er möchte dein Retter, auch dein Retter sein, so muss man sagen. Ja, naja, also nicht menschengefällig, keine Menschenfurcht, sondern allein die Ehrfurcht vor dem Herrn. Er prüft unsere Herzen. Auch, aber wir wollen gar nicht urteilen, selbst ein Mose sagte, ich kann so schlecht reden, als er berufen wurde. Alle Ausreden, damit er ja nicht zum Pharao ziehen muss und den Kopf riskiert, darum ging es doch. Und dann hat Gott gesagt, gut, ich gebe Aaron mit, der kann gut reden, ich gehe dann zu zweit hin. Und so war es dann auch. Und dann haben sie da in Vollmacht auch die Wunder getan von dem Pharao. Und wir wissen ja, wie es dann ausging. Er wollte sie nicht ziehen lassen, die Israeliten, bis dann bei der 10. Plage. Und selbst da hat er nochmal seine Meinung revidiert und ging dann kläglich zugrunde. Aber dann haben sie den Auftrag ausgeführt. Ja, und wenn der Apostel Paulus menschengefällig gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich gar keine Missionsreisen gemacht. Hätte er gesagt, ich bleibe in Antiochia, das ist jetzt eine schöne Gemeinde, da passiert mir nichts. Aber er hat Gottes Auftrag ausgeführt. Pioniermission, das ist nicht einfach, weiß nicht, was dir da passiert. Und es gibt auch heute Christen in islamischen Ländern, aber das muss verdeckt geschehen, geheim. Man darf da nicht genau wissen, wo und was, auch als Schutz für sie. Aber sie tun es aus Liebe zum Herrn und sie gehorchen dem Herrn und sind auch bereit, ihr Leben wirklich ganz einzusetzen. Genau das hat auch der Apostel gemacht und seine Mitarbeiter. Gott prüft unsere Herzen. Willst du den Menschen oder Gott gefallen und sagst du die ganze Wahrheit der Bibel? Die Fragen stellen sich auch uns. Ja, dann Vers 5. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht, Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Erstmal soweit. Also Schmeichelworte, griechisch Kalakeia, das heißt Griecherei, Blendwerk, Schmeichelei. Das ist genau den Menschen nach dem Mund reden. Und das ist ja heute leider von vielen Kanzeln. Wenn dann irgendeine Gemeinde kommt, manchmal, wenn wir unterwegs sind, haben wir auch schon Gemeinden gesucht, wir haben nicht immer Bibeltreue gefunden. Wenn dann irgendwo hinkommst, dann ist oft so die Rede vom lieben Gott. Und wir sind ja alle gerettet, weil wir als Säuglinge getauft sind. Und es ist alles wunderbar. Und auch was die Politik so macht, alles wunderbar. Und wir arbeiten da zusammen. Und wir müssen ja das Klima retten. Und das ist alles das, was heute so gut ankommt bei der Masse, was auch durch die Massenmedien gefördert wird. Aber das würden wir heute so auch als Anpassung bezeichnen an den Zeitgeist. Und auf keinen Fall was von Hölle sagen. Ich habe mal gehört, in einer Gemeinde sollte eine Evangelisation durchgeführt werden. Das war jetzt nicht bei uns, war woanders. Und dann hat die Gemeindeleitung gesagt, dem Evangelisten, also du darfst nichts von Hölle sagen. Ja, ist also verboten, auf keinen Fall. Das würden die Leute nicht verkraften. Einfach immer nur der liebe Gott und der hat dich so lieb und so in die Richtung. Das sind auch Schmeichelworte. Da ist gar nicht mehr der Ernst der Bekehrung so richtig zu erfassen. Die Leute denken, naja, ist sowieso so lieb. Und wenn Gott so lieb ist, warum soll mir überhaupt noch bekehren? Es geht ja sowieso keiner verloren, wenn man es mal zu Ende denkt. Also das ist so die halbe Wahrheit nur. Und da fehlt eigentlich die andere Hälfte und dann wird es ein falsches Evangelium. Oder man bevorzugt die Reichen in der Gemeinde, die Honoratioren, den Bürgermeister die anderen, die werden irgendwie hinten angestellt, haben nichts zu sagen. Schmeichelworte gegen die Einflussreichen, also gegenüber denen, und harte Worte gegen die anderen, die einem nicht so in den Kram passen, die versucht man dann noch möglichst loszuwerden. Das ist alles nicht in Ordnung, sowas. Nein, wir sollen einfach, so wie die Bibel es sagt, diese Wahrheit weitergeben. Ohne Rücksicht auf Menschen, aber trotzdem in Liebe sagen. Das natürlich schon. Nicht falsch verstehen. Ich jetzt so immer mit dem Holzhammer. Aber die Wahrheit nicht verschweigen, auch wenn sie in Liebe gesagt wird. Und auch nicht mit verblümter Habsucht. Das habe ich im Grunde schon erklärt. Diese Geldgier, das sollte niemals das Motiv sein bei geistlichen Diensten. Da steht das Wort Pleonexia, das heißt Habsucht oder wörtlich mehr haben wollen, den eigenen Besitz steigern wollen, vielleicht auch sein eigenes Ansehen steigern wollen, also eigentlich immer dieses Geldsucht, Ehrsucht, Geltungssucht, das ist alles nicht von Gott, sondern vom Teufel. Und Gott ist Zeuge, dass das nicht ihre Motive sind, dass sie ehrlichen Herzens diesen Dienst tun. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht. Da haben wir genau das. Doxa steht hier, Ehre oder Herrlichkeit, dass Menschen einen verherrlichen oder anhimmeln. Weder von euch noch von anderen. Obwohl, eigentlich hätten sie das Recht gehabt, denn sie sind ja, jetzt schreiben sie in Mehrzahl, Apostel, von Gott Gesandte. Da gibt es ja erstmal die 12 Apostel, die Wegbegleiter des Herrn Jesus waren. Judas Iskariot wurde dann ersetzt durch den Matthias. Paulus ist der zuletzt Berufene. Apostel im engeren Sinne, aber dann gibt es ja auch eigentlich alle Missionare. Missionar heißt eigentlich auch griechisch Gesandter, Apostolos, aber wir müssen schon unterscheiden, die Urapostel, die eine einzigartige Funktion hatten, die gibt es heute nicht mehr. Aber jeder Christ von uns sollte jetzt im ganz allgemeinen Sinne ein Gesandter des Herrn sein, ein Missionar oder Apostel. Aber nicht jetzt im Sinne der Urgemeinde. Es gibt heute keine Apostel mehr in dem Sinne der ersten Generation. Aber sie waren wirklich diese Apostel, denn auch der Apostel Paulus ist ein wirklicher Apostel des ersten Kreises, nämlich deshalb, weil der Herr ihm selber erschienen ist. Das war ein ganz klares Kriterium bei der Nachwahl des Matthias in Apostelgeschichte 1. Es musste jemand sein, der den Herrn gesehen hat. Und das ist beim Apostel Paulus tatsächlich der Fall. Als er als Saulus vor Damaskus war und die Christen gefangen nehmen wollte, ist ihm der auferstandene Herr erschienen und hat ihn eingesetzt und beauftragt, ihm zu dienen. Und als solcher Apostel des Christus, des Messias, hätten sie ihr Ansehen geltend machen können. Wir sind Apostel, ihr müsst auf uns hören und so weiter. Ja, diese Autorität haben sie zweifellos. Und heutzutage gibt es Älteste in Gemeinden. Auch die darf man nicht umgehen bei wichtigen Entscheidungen in der Gemeinde. Also bei uns ist es auch so, wir haben jetzt seit einigen Monaten Älteste, 10 Jahre hatten wir keine. Und wenn irgendwas ist, mache ich das immer über die Ältesten. Ja, ich rufe dann die Brüder an und sage, also Vorschläge und so weiter, sollten wir das so machen? Und die sagen dann ja oder nein. Also das ist der biblische Weg, dass man die Ältesten nicht übergeht. Genau. Und so hat alles seine Ordnung. Manchen Gemeinden gibt es auch Pastoren, die sollte man dann auch nicht übergehen. Und nicht, wenn jeder macht, was er will, dann ist das Chaos in der Gemeinde vorprogrammiert. Da gibt es auch ganz klare Ordnungen, Strukturen. Alles hat seine Ordnung, so wie auch in der Regierung, so ist es auch in der Gemeinde. Jetzt, aber in der Gemeinde soll es geistlich zugehen natürlich, nicht politisch. Leider auch manchmal der Fall, manche Gemeinden, dass politisiert wird, dass Mehrheiten gebildet werden, Familienclans ihre Macht durchsetzen wollen und so weiter. Das ist nicht geistlich. Ja, also, sie hätten ihr Ansehen, sie hätten das Recht gehabt, ihr Ansehen geltend zu machen. Schlachter übersetzt ja etwas abgeschwächt, würdevoll auftreten. Aber eigentlich geht es darum, das Ansehen geltend machen. Aber das haben sie nicht getan. Sie haben sich praktisch in die Reihe der Gemeindeglieder gestellt. Wirklich demütig, muss man sagen. Und das wird in Vers 7 dann und 8 beschrieben. Da komme ich auch langsam zum Ende, jetzt für heute Morgen. Da heißt es, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte. Da steht das Wort Nepios, das heißt auch gütig, gütig, liebevoll, wie eine stillende Mutter, das ist eine Amme, eine Trophos, griechisch, Trophos ist eine Amme, eine stillende Mutter, ihre Kinder pflegt. Also die Apostel vergleichen sich hier mit einer stillenden Mutter. Das ist das allerschönste Bild oder der allerrührendste Vergleich, wie man mit einer Gemeinde und auch in einer Gemeinde miteinander umgehen sollte. Nicht von oben herab, nicht als Diktatoren, sondern in gewinnender Liebe. Meine Frau hat mir mal erzählt, da wo sie in Kasachstan waren, in der Gemeinde, da gab es einen Ältesten, die haben schon strenge Regeln gehabt, auch Kleiderordnungen und so weiter. Aber sie haben das gerne gemacht aus Liebe zum Herrn und auch, weil dieser Bruder das so liebevoll und verständlich von der Bibel erklärt hat, dass sie allein schon auch aus Liebe auch zu ihm, aber vor allem aus Liebe zum Herrn, nicht nur Menschen zu gefallen, das wäre wieder falsch, das einfach auch getan haben. Ja, da hat es ihnen so liebevoll erklärt. Aber es geht ja letztendlich nicht um solche Fragen, sondern um die Nachfolge des Herrn eigentlich in unserem Leben. Und wenn wir Dinge liebevoll erklären, dann wird es viel besser angenommen, als wenn einfach so ein Katalog ist, du musst erstens, du musst zweitens, du musst drittens und wenn du das nicht tust, dann wirst du ausgeschlossen, so in diesem Stil. Das gibt es ja auch in Gemeinden, wenn du nicht alle 100 Punkte einhältst. Ich habe solche Gemeindeordnungen gesehen. Ja? Badeurlaub verboten, Fernsehen verboten, Internet verboten und so. Und wenn du das nicht alles tust, dann wirst du ausgeschlossen. Dann wird auch in der Stadt beobachtet, ob du eine Hose trägst als Frau und dann wirst du angezeigt, wenn du keinen Rock anhast und so weiter. Das gibt es auch alles. Das ist das andere Extrem zu den Liberalen. Bei den Liberalen ist sowieso wieder alles egal. Das ist auch falsch, vielleicht noch falsch, aber okay. Da will ich nicht drüber urteilen. Aber so kann das nicht gehen. Es muss in Liebe und Wahrheit geschehen. Versteht ihr? Also, ich hoffe, ihr versteht, was ich eigentlich damit sagen will. Wenn wir Dinge sagen, müssen die erstens biblisch ganz klar begründet sein, nicht irgendwelche Sonderlehren. Und zweitens müssen die, diese Wahrheit muss in Liebe gesagt werden. Und so, dass es anderen auch überzeugt. Nicht überreden oder zwingen, sondern überzeugen, und zwar vom Wort Gottes her. Auch Kinder, Jugendliche sind oft sehr fragend. Ja, warum ist es bei uns so und in der anderen Gemeinde anders? Und wenn man es da nicht von der Bibel begründen kann, dann steht man ganz schlecht da, haben wir schlechte Karten, nicht? Auch als Eltern. Das erlebe ich auch manchmal. Ja, warum dürfen wir das nicht und sollen wir das nicht? Sagt, du darfst es schon, aber du musst halt dich fragen, ob es dir geistlich gut tut. Nicht? Zum Beispiel gewisse Filme angucken, da gibt es ja schon gewisse heilige Grenzen. Also ich schaue mir auch nicht jeden Film an. Fernsehanschluss haben wir nicht, aber wir gucken schon manchmal auch Filme. Aber da gibt es Grenzen, zum Beispiel, wenn da plötzlich schwule Pärchen jetzt kommen und so, dann sage ich jetzt Schluss, die Serie wird nicht weitergeguckt. Da wird ganz genau Propaganda gemacht in diese Richtung LGBTQ. Ja, also liebevoll. Bist du demütig und bescheiden und sagst du die Wahrheit in Liebe? Das ist ja auch unser Thema heute Morgen. Und dann Vers 8. Und das ist der bewegendste und innigste und rührendste Vers in diesem Abschnitt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, da steht wörtlich Meta Dunai, das heißt abgeben oder Anteil geben am Evangelium. Also Anteil zu geben am Evangelium, es euch mitzuteilen, sondern auch unser Leben, Psyche. Das ist praktisch der Mensch, seine lebendige Seele, Psyche, Nefesh Hayah, Hebräisch, unsere ganze Existenz euch mitzuteilen. Also euch nicht nur anzupredigen und Botschaft weiterzugeben, sondern wir geben uns euch ganz hin. Das schreibt er hier, Apostel. Ganz Hingabe an die Gemeinde, an den Herrn Jesus und auch an die Gemeinde. Tja, das bedeutet was. Und zwar aus dem Grund, weil ihr uns lieb geworden seid. Wiederum aus Liebe. Und wie ist es in eurer Gemeinde? Gebt ihr euch auch da ganz hin? Seid ihr bereit, jeden Dienst zu tun, den man von euch verlangt? Wenn jetzt die Ältesten sagen, nächsten Sonntag ist Putztag, kommen da alle, die putzen können? Wenn gesagt wird, nächsten Samstag haben wir Missionseinsatz, kommen da alle? Oder nur ein kleiner Teil? Und so weiter. Also ganze Hingabe an den Herrn. Oder wir brauchen noch Helfer für die Kinderfreizeit. Melden sich da, die eine Gabe haben, Kinderarbeit zu machen. Oder unser Chor stirbt langsam ab. Wer fühlt sich berufen, mitzusingen? Oder wir haben zu wenig Brüder, die predigen. Betest du dann darum als Bruder, ob der Herr dich beauftragt? Ich könnte jetzt vieles weitere aufzählen. Und wenn man einen Dienst tut, ist ja die nächste Frage, tun wir es nur, weil wir es müssen, oder ist es wirklich eine Berufung vom Herrn und tun wir es aus Liebe zum Herrn und zu den Geschwistern? Ich lese nochmal den Vers 8, weil der so innig ist. Wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben euch mitzuteilen, euch daran Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden seid. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und bitten, dass er dazu aufsteht. Lieber Heiland, ich denke, wir alle haben Mangel, gerade was den letzten Punkt angeht, dass wir unser ganzes Leben einsetzen für dich und für die Gemeinde. Herr, schenke uns doch immer mehr die Freudigkeit, die Kraft, die Begabung, diese Dienste zu tun, in die du uns stellst. Dass wir nicht nur Prediger deines Wortes sind, sondern Diener, auch mit unserem Lebenswandel. Da hilf jedem von uns, der diese Botschaft hört, so wie es auch damals die Apostel getan haben, sich ganz einzusetzen für den Bau deines Reiches. Amen.